Deutschlandfunk Kultur. Religionen.
Annäherung an den Buddhismus, darum geht's jetzt. Ich bin Kirsten Dietrich, herzlich willkommen zu dieser Folge von Religionen. Annäherung an den Buddhismus, dazu bauen wir gleich Tempel mit Lego. Wir schauen nach Indien, wo Hinduismus und Buddhismus sich neu annähern. Wir lassen uns von einem Religionswissenschaftler erklären, warum Buddhismus und Christentum vielleicht doch gar nicht so verschieden sind. Und wir begleiten buddhistische Nonnen und Mönche in Hamburg beim rituellen Bitten um Almosen. Manchmal kann man sich dem Buddhismus auf steinigen Wegen annähern. Genauer gesagt, mit Steinen, die aus Plastik sind, oben die typischen Noppen haben und aus denen nach Bauanleitung Tempel, Klöster und allerlei asiatisch anmutende Kulissen entstehen. Ich rede hier von Lego-Steinen und Lego-Geschichten, von denen ein erstaunlich großer Teil in einer asiatisch-buddhistisch-spirituell angehauchten Welt spielt. Das formuliere ich hier absichtlich so verallgemeinert, denn so richtig einer konkreten buddhistischen Tradition oder auch nur einem konkreten Ort zuordnen, lassen sich die Geschichten von Sensei Wu und seinen Ninja-Schülern nicht. Aber warum die Filme und Bausets von Lego Ninjago auch eine ernsthafte Religionswissenschaftlerin inspirieren, das erzählt Christian Röther jetzt.
Sissel Unheim ist im norwegischen Bergen Professorin für Religionswissenschaft und sie hat ein recht ungewöhnliches Forschungsgebiet, Lego. Die Idee dazu bekam sie durch ihre Kinder.
I was working on ancient Christian patristics, church fathers and monastic writings and I heard this.
Ich saß zu Hause im Büro und habe mich mit christlichen Kirchenvätern und Klosterschriften beschäftigt. Da hörte ich eine Schar Fünfjähriger durchs Haus toben. Sie riefen: "Schnell zurück ins Kloster." Ich war baff, denn Norwegen ist protestantisch geprägt und sehr säkular. Hier gibt es kaum Klöster. Also habe ich sie gefragt: "Von was für einem Kloster redet ihr?" Und sie sagten: "Es ist das Ninjago-Kloster, da werden Ninjas ausgebildet."
Oh, it's the Ninjago Monastery for the training of future ninjas.
Ninjago ist eine animierte Kinderserie mit über 200 Folgen und damit die größte Lego-Fernsehserie bislang. Ninjago gibt es aber nicht nur zum Anschauen, sondern auch zum Zusammenbauen. Solche Klöster und Tempel aus Lego-Steinen, die begeistern manche Kinder und auch manche Religionsforscherin.
I was thrilled to find that I could buy temples in Lego.
Schnell ist Sissel Unheim aufgefallen, Ninjago ist offenbar inspiriert von ostasiatischen Religionen und Philosophien, wie Buddhismus, Taoismus und Shintoismus. Allerdings bedient sich Lego eher nicht bei den wichtigsten Göttern oder Heiligen, sondern es setzt auf religiöse Nebenfiguren.
Ghost. And Jinn and all these other characters that we know from
Geister und Jinns und all diese Wesen. Sie sind irgendwie mit Religionen verbunden, stehen aber etwas außerhalb der Dogmen und Institutionen.
Dogmatic or institutionalized traditions.
Deshalb seien die Bezüge zu realen Religionen oft nicht sofort erkennbar.
It is not religion in the sense that we.
Die Religion in Lego ist gar nicht so einfach zu identifizieren. Sie bleibt vage und ich denke, auch dadurch wird das Spielzeug attraktiv.
I think is what also makes it appealing.
Beziehungsweise schreckt das Spielzeug so niemanden ab. Das könnte laut der Religionsforscherin nämlich leicht passieren.
Religion kann immer auch Kontroversen auslösen, besonders wenn es um Kinder geht. Denn Eltern machen sich oft Sorgen, dass ihre Kinder religiösen Ideen ausgesetzt sein könnten, die der eigenen Erziehung widersprechen. Deshalb ist das für Firmen immer ein Balanceakt. Einerseits wissen sie, dass religiöse Symbole und Geschichten auf dem Markt gut funktionieren. Andererseits dürfen sie die Religion nicht zu offensichtlich einsetzen. Sonst wenden sich die Kundinnen und Kunden ab, denn sie wollen im Kinderzimmer keine missionarischen Produkte.
A missionary kind of product.
Was der Lego-Konzern sagt zu den religiösen Motiven in seinen Spielzeugen, ist nicht bekannt. Statements dazu sind nicht zu finden und ein Interview mit Deutschlandfunk Kultur kam nicht zustande. Dafür hat sich aber die Deutsche Buddhistische Union das Lego-Spielzeug angeschaut. Pressesprecher Sebastian Schröer.
Es gibt Bezüge zur asiatischen Kultur, ganz eindeutig. Bei vielem, was man bei Lego sieht, das sind dann die Helden und die Ninjas und die Tempel, kämpfende Mönche vielleicht auch noch. Einen direkten Bezug zum Buddhismus habe ich da jetzt nicht festgestellt, aber Buddhismus und asiatische Kultur werden ja auch oft in einem Atemzug genannt. Von daher kann ich schon nachvollziehen, dass man da eine Nähe sieht.
Offensichtliche Buddha-Figuren oder ähnliches gibt es von Lego tatsächlich nicht und auch keine Bausets von echten buddhistischen Tempeln. Dennoch erkennt Cicel Unheim Ähnlichkeiten zum Buddhismus. Die Religionswissenschaftlerin spricht deshalb von fiktiven buddhistischen Tempeln.
The temples that they can build in Lego or are visualized in Ninjago, for instance.
Die Tempel, die Kinder aus Lego-Sets bauen können oder die in Ninjago gezeigt werden, sind sehr stereotyp. Sie haben nur wenig damit zu tun, wie Buddhistinnen und Buddhisten ihre Religion heute tatsächlich leben und womit sie sich identifizieren.
Pädagogisch wertlos findet die Forscherin die Lego-Tempel und Klöster trotzdem nicht. Im Gegenteil, sie schlägt vor, dass Schulen sich dieses Vorwissen der Kinder zunutze machen, um echte Religionen zu erklären.
We can actually expect even 6-7-year-olds to know.
Durch Lego wissen heute schon 6- oder 7-Jährige, was ein Tempel ist. Daran kann man anknüpfen und ihnen beibringen, wie buddhistische Tempel in der echten Welt aussehen oder auch Hindu-Tempel. Pädagogisch ist es, denke ich, einfacher, mit einem Lego-Tempel zu starten, als wenn die Kinder überhaupt keine Vorstellung von einem Tempel hätten.
Lego ist also nicht nur Spielzeug, sondern könnte auch Schulstoff sein und Lego ist Forschungsgegenstand.
I found it just so intriguing that children are introduced to these concepts through popular culture.
Für Cicel Unheim ist es wissenschaftlich faszinierend, dass Kinder durch Populärkultur wie Lego auch mit Religionen in Berührung kommen, die in ihrer Lebenswelt sonst keinerlei Rolle spielen. Die Forscherin deutet das Spielzeug als Teil der westlichen Faszination für östliche Religionen.
Und nicht zu vergessen natürlich mit vielen Drachen in allen Farben und Formen. Daran erinnere ich mich vor allem aus der Ninjago-Phase mit meinen Kindern. Annäherungen an den Buddhismus. Dafür begeben wir uns jetzt in die Heimat des Buddha, nämlich nach Indien. Denn Siddhartha Gautama, Gründer des Buddhismus, wurde zwar in der nepalesischen Stadt Lumbini geboren, er lebte und lehrte aber in Indien. Eigentlich aber tut man sich in Indien mit diesem Erbe erstaunlich schwer, denn Buddha stellte den Machtanspruch der Hindu-Priester in Frage und über Jahrhunderte rangen deshalb Hinduismus und Buddhismus miteinander, bis der Buddhismus aus Indien schließlich weitgehend verdrängt wurde. Aber das verändert sich gerade und das auf Anstoß von ganz oben. Die indische Regierung belebt die Beziehungen zum Buddhismus. Antje Stiebitz berichtet aus Delhi.
Chanakyapuri im Diplomatenviertel von Neu-Delhi. Im Samrat Hotel versammeln sich Gäste, denn die International Buddhist Confederation, kurz IBC, feiert ihren 10. Geburtstag. Der Moderator eröffnet die Veranstaltung mit einer Rede.
Meine Damen und Herren, die zurückliegende Reise des IBC war fruchtbar und bedeutungsvoll für uns alle.
Die IBC hat sich mit dem Ziel gegründet, für den Buddhismus eine globale Bühne zu schaffen. Dass die IBC das von Indien aus macht, ist kein Zufall. Schließlich lebte der historische Buddha in Indien. Zudem setzt sich die indische Regierung seit kurzem verstärkt für eine Zusammenarbeit zwischen Indien und den buddhistischen Nationen ein. Eine Softpower-Strategie, die mit dem Begriff Buddhistendiplomatie umschrieben wird. Der Moderator fährt fort.
Um es mit den Worten unseres Premierministers Narendra Modi zu sagen, Buddhismus ist eines der größten Geschenke, das Indien der Welt gemacht hat.
Der Mönch Jangchub Jöden ist stellvertretender Sekretär der IBC und bereit, am Rand der Veranstaltung ein Interview zu geben. Aus seiner Sicht gibt der indische Premier dem Buddhismus endlich die verspätete Anerkennung, die er verdient habe. Schließlich könne niemand die gemeinsamen Wurzeln der beiden Religionen leugnen. Ob es zwischen dem Hinduismus und Buddhismus auch eine Ökumene gibt, wie das etwa zwischen Katholiken und Protestanten der Fall ist, Jangchub Jöden.
Das gibt es in Indien. Als buddhistischer Mönch gehe ich ab und an in Hindu-Tempel oder nehme an Hindu-Ritualen teil. Ich habe das auch bei seiner Heiligkeit, dem Dalai Lama, beobachten können.
Auch Hindu-Priester würden immer wieder buddhistische Zentren besuchen. Der Mönch geht davon aus, dass diese Zusammenarbeit künftig zunehme. Es habe eigentlich nie Feindlichkeiten zwischen der hinduistischen und buddhistischen Gemeinschaft gegeben. Aber warum gäbe es dann Historiker, die von Zwistigkeiten berichten? Jangchub Jöden.
Aus historischen Gründen und wegen der Kämpfe von Königen und Herrschern erfuhr der Buddhismus einen Niedergang. Wenn jemand ein kleines Königreich führt und seinen Thron schützen möchte, dann wird er einen Weg finden, zu teilen und zu herrschen. Das ist ein globales Phänomen.
Der belebte Bhogal Market im Süden Delhis. Wer das Gittertor zu dem buddhistischen Tempel Bhogal Buddha Vihar öffnet, tritt auf einen großen Hof, auf dem unzählige Grünpflanzen stehen. Ein goldener Buddha, der seinen dicken Bauch hält, sitzt am Eingang zum Tempel. Der Gesang eines Mönchs klingt durch den menschenleeren Tempel. Der Mönch in einer senfgelben Robe stellt sich als Mr. Jandi vor. Er stammt aus Thailand und wurde vor 10 Jahren nach Indien entsandt, damit er diesen Tempel pflegt.
Wir wollen, dass jeder von der Lehre Buddhas erfährt.
Überfüllt ist der Tempel allerdings nicht. Ungefähr 10 Besucher kommen am Tag. In der multireligiösen Gegend hat Mr. Jandi viel Konkurrenz. In direkter Nachbarschaft gibt es einen hinduistischen Tempel und eine Kirche, nur wenig weiter eine Moschee und einen Sikh-Tempel.
Hindus wollen etwas über Buddhisten wissen, doch ihre Kultur ist anders. Da Buddha aus Indien kommt, wollen sie es aber probieren.
Am nächsten Morgen macht sich Mr. Jandi barfuß und mit einer Art Bettelschale über der Schulter auf den Weg zu Bhavna Lila Schröder. Die 47-Jährige hat ihm versprochen, heute für den Tempel zu kochen. Und Mr. Jandi lebt von diesen Gaben. Bhavna Lila Schröder steht in ihrer Küche und bereitet Puri Sabji, kleine in Öl ausgebackene Fladen und Gemüse, für den Mönch vor. Sie kennt Mr. Jandi, seitdem er nach Indien gekommen ist.
Ich kenne diesen Tempel seit meiner Kindheit, weil ich hier in dieser Gegend aufgewachsen bin. Damals war er in einem sehr schlechten Zustand, weil nicht genug Menschen da waren und es nicht genug Äbte gab, die sich darum kümmerten. Dann in den 1970ern begann dieser Zusammenschluss.
Damals habe sich ein indischer Mönch mit einem thailändischen Mönch zusammengetan und Thailand um Unterstützung gebeten. Diese Hilfe wurde gewährt und der Tempel saniert. Der thailändische Mönch Mr. Jandi hat bereits davon gehört, dass die indische Regierung intensiver mit buddhistischen Ländern kooperieren möchte. Aber er glaubt nicht, dass sich das auf seinen Tempel auswirken wird. Und was die Zusammenarbeit zwischen Thailand und Indien betrifft, im Falle des Bhogal Buddha Vihar Tempels war sie ja bereits vor Jahrzehnten fruchtbar. Zurück zur International Buddhist Confederation. Die ist im obersten Stock des Indira Gandhi Center for Arts am Connaught Place untergebracht. Der Direktor Ravindra Pant sitzt in seinem Empfangszimmer auf einem Sofa. Buddha, erklärt der Gelehrte, habe die Veden, heilige Schriften der Hindus, gekannt. Daher überschneiden sich viele Begriffe und Vorstellungen im Hinduismus und Buddhismus. Ravindra Pant sagt, dass Buddha ja nicht etwa den Buddhismus gelehrt habe, sondern Dharma. Diese Bezeichnung für menschliche Verhaltensregeln und kosmische Gesetze gibt es auch im Hinduismus. Der Buddhismusexperte nennt ein Beispiel.
Warum ich vorhin über König Ashoka gesprochen habe. Seine Inschriften sagen, Respekt allen Religionen gegenüber ist die Praxis des Dharma. Und diese Vorstellung findet man auch in der Hindu-Tradition.
Auch das hinduistische Karma, die Vorstellung, dass unsere Taten sich auf unsere Wiedergeburt auswirken, gibt es im Buddhismus. Der Glaube an Wiedergeburt ist beiden Religionen gemeinsam. Allerdings gibt es bei diesen sehr vielschichtigen Begriffen oft theologische Differenzen. Während Hindus etwa von der Wiedergeburt einer Seele ausgehen, so Ravindra Pant, glauben die Buddhisten, dass eine Art Bewusstseinsströmung in einem neuen Körper wiedergeboren wird. Der größte Unterschied zwischen den beiden beiden Religionen liegt aber in der Person des Buddha selber.
Buddha spricht nicht über Gott, aber im späteren Buddhismus wird Buddha zu Gott. Die Menschen begannen, ihn zu verehren. Buddha betonte die Erlösung des Einzelnen. Wenn man praktiziert, dann erreicht man sie.
Dass Hinduismus und Buddhismus nun wieder ihre Gemeinsamkeiten betonen, freut nicht nur den Buddhismus-Experten Ravindra Pant, sondern auch buddhistische Länder wie China, Sri Lanka oder Bhutan. Denn das bedeutet, dass beispielsweise die Buddhismusforschung, die Meditationspraxis oder der Tourismus zwischen den buddhistischen Ländern vorangebracht wird. Und dass die Orte in Indien, die mit dem Leben des Buddha im Zusammenhang stehen, etwa Bodh Gaya, Sanat oder Kushinagar, an Bedeutung gewinnen. Dass die Regierung unter Narendra Modi dem Buddhismus wohlgesonnen ist, hängt nicht zuletzt damit zusammen, dass dieser, anders als der Islam oder das Christentum, auch zu der von ihr propagierten Hindutva-Ideologie gehört. Das heißt, mit in die Familie der Hindus integriert ist.
Indien besinnt sich neu auf den Buddhismus, Antje Stiebitz berichtete.
Deutschlandfunk Kultur. Religionen.
Annäherungen an den Buddhismus, das ist heute unser Thema. Und dabei möchte ich jetzt ein bisschen auf den interreligiösen Dialog schauen, auch wenn da eigentlich alles klar zu sein scheint. Buddhismus und Christentum haben nichts miteinander gemeinsam, so heißt es jedenfalls meistens. Mehr noch, verschiedener geht's eigentlich nicht, wenn es um Religionen geht. Aber wer das sagt, hat einfach nicht genau genug hingeschaut. Das sagt zumindest der Religionswissenschaftler Perry Schmidt-Leukel. Er forscht an der Universität Münster zu interkultureller Theologie. Herzlich willkommen, Herr Schmidt-Leukel.
Herzlich willkommen auch von meiner Seite.
Herr Schmidt-Leukel, Sie sagen, an der Aussage zwischen dem Buddhismus und dem Christentum gibt es keine Ähnlichkeiten. An dieser Aussage ist so ziemlich alles falsch, vor allem aber die bestimmten Artikel.
Genau, das ist der Punkt. Alle großen Religionsgemeinschaften, wie wir sie kennen, Christentum, Buddhismus, Islam, Hinduismus, sind in sich außerordentlich vielschichtig, haben eine große innere Vielfalt, die es fast verunmöglicht, eigentlich von diesen Religionen so zu sprechen, als hätten wir es hier mit homogenen, in sich stimmigen Einheiten und Systemen zu tun.
Aber von den theologischen Grundlagen liegen da doch Welten dazwischen, oder? Also als Beispiele: im Buddhismus gibt es Selbsterlösung, Erlösung im Christentum funktioniert durch göttliche Gnade, im Buddhismus gibt es eher keinen persönlichen Gott, Gott als Person ist ganz zentral im Christentum, also die Liste lässt sich noch verlängern, das sind doch alles ganz massive, klare Unterschiede.
Das ist insofern richtig, als man gelegentlich den Eindruck gewinnt, dass bestimmte religiöse Auffassungen dominant sind. Aber wenn man genauer hinsieht in den Religionen, so lässt sich oft feststellen, dass das, was große Religionen voneinander unterscheidet, dass sich diese Unterschiede auch innerhalb einer jeden Religion wiederfinden. Also gerade das von Ihnen genannte Beispiel, die Auffassung, dass letzte Wirklichkeit ein personaler Gott ist, oder die Auffassung, dass wir es bei letzter Wirklichkeit mit einer eher impersonalen Kraft oder impersonalen Wirklichkeit zu tun haben. Es gibt beides in beiden Religionen. Das heißt, im Buddhismus vielleicht eine gewisse Dominanz einer solchen Vorstellung von einer nicht personalen letzten Wirklichkeit, eben dem Nirvana oder was auch als Dharma-Körper bezeichnet wird. Gleichzeitig gibt es im Buddhismus aber auch verbreitet die Vorstellung von einem ewigen Buddha. Das heißt, diese unpersönliche oder nicht persönliche Wirklichkeit nimmt persönliche Form an. Und im Christentum auf der anderen Seite gibt es auch viele nicht personale Metaphern, die auf die göttliche Wirklichkeit bezogen werden. Vor allem aber auch wirklich theologische Aussagen. Denken Sie nur an Thomas von Aquin, einen der einflussreichsten Theologen im christlichen Mittelalter, der gesagt hat, die Aussage, die am ehesten auf Gott zutrifft, ist die, dass Gott das Sein selbst ist. Das ist nun nicht gerade eine personale Vorstellung.
Sie nennen das diese Vielschichtigkeit der Religionen ineinander fraktale Strukturen. Nach dem Mathematiker Benoit Mandelbrot sind das Muster, die das Große im Kleinen wiederholen. Also dass zum Beispiel die Form der Krone eines Baumes sich im Muster der Adern auf jedem einzelnen Blatt wiederholt. Was heißt das für Religionen, für den Vergleich von Religionen?
Ja, das ist, ich meine, die eigentlich interessante und auch aufregende Entdeckung. Solche fraktalen Muster, also bestimmte Strukturen, die sich in jeder Komponente der Struktur wiederholen, finden wir vielfach in der anorganischen Natur, in der organischen Natur, bei vielen Bäumen, wie Sie selber gerade gesagt haben. Sie lassen sich aber auch im Verhältnis der Kulturen zueinander beobachten und im Verhältnis der Religionen. Vereinfacht gesagt, die Unterschiede zwischen den großen Religionen, das, was sozusagen religiöse Vielfalt eigentlich ausmacht im Kern, diese Unterschiede treten in unter anderen Namen, mit anderen Schwerpunktsetzungen innerhalb der Vielfalt einer jeden einzelnen Religion wieder auf und sogar runter bis zur kleinsten religiösen Einheit, nämlich dem einzelnen gläubigen Menschen. Auch hier ist religiöse Identität oder Religiosität nicht einfach immer homogen. Viele Menschen verbinden in ihrer persönlichen Frömmigkeit, in ihrer Spiritualität durchaus ganz unterschiedliche, teilweise gegensätzlich wirkende Motive, entweder gleichzeitig oder häufig auch im Laufe eines Lebens. Das heißt, die Religiosität wandelt sich, und wenn wir genauer hingucken, wie sie sich wandelt, dann finden wir hier wieder jene Unterschiede, die auch die innerreligiöse Vielfalt kennzeichnen und die globale religiöse Vielfalt.
Aber werden damit die übergreifenden Inhalte dann völlig egal? Also macht es dann eigentlich im Prinzip keinen Unterschied mehr, ob man seinen jeweiligen Bereich des Fraktals als Buddhistin oder als Christin bewohnt?
Ja, es gibt natürlich sozusagen nach wie vor Unterschiede zwischen den Religionen, die das kulturelle Gepräge betreffen, die den jeweiligen Zeitraum betreffen, in dem wir nun auf eine bestimmte Religion blicken. Und die Ähnlichkeiten sind struktureller Natur. Also nichts ist jemals vollkommen identisch. Aber in der Tat kann es überraschende Ähnlichkeiten geben zwischen, sagen wir mal jetzt, einem Buddhist der Richtung des reines Landbuddhismus im japanischen Mittelalter und etwa einem protestantischen Christen. Das ist auch schon den ersten katholischen Missionaren aufgefallen, den Jesuitenmissionaren, als sie im 16. Jahrhundert nach Japan kamen und dann voller Verblüffung nach Europa zurückberichtet haben, der Teufel habe dieselbe Irrlehre, die er dem Luther eingegeben habe, auch den Japanern eingegeben in Gestalt des reinen Landbuddhismus. Das heißt, sie sind hier auf jene doch sehr frappierende Ähnlichkeit gestoßen.
Ist dann diese besondere Struktur, diese fraktale Struktur von Religionen selber etwas Göttliches?
Oh, das soweit würde ich ehrlich gesagt nicht gehen. Es ist zunächst einfach mal eine religionswissenschaftliche Beobachtung, die etwas gegen den Zeitgeist geht, denn es hat in den letzten Jahrzehnten eine starke philosophische Bewegung gegen den Strukturalismus gegeben, also eine Bewegung, die sagt, wenn man versucht, in einer Vielfalt von Phänomenen bestimmte Strukturen zu erkennen, dann werde man der Besonderheit des Einzelnen nicht mehr gerecht. Und so hat man strukturalistische Ideen vielfach verworfen. Ich glaube, das hängt damit zusammen, dass ältere strukturelle Beobachtungen mit zu groben Strukturmustern vorgegangen sind. Und gerade die fraktale Geometrie zeigt sich als sehr erfolgreich, um Strukturen zu verstehen, die sich bei scheinbar chaotischen Phänomenen zeigen, wie etwa Wolkenbewegungen, Rauchentwicklungen, Schaumkronen auf Wasser. All so etwas kann man heute mit der fraktalen Analyse sehr gut strukturell erfassen. Das scheint nun auch für den Bereich der Religion zuzutreffen. Und der Grund hierfür ist vermutlich in den Eigenarten des menschlichen Geistes oder der menschlichen Psyche zu suchen.
Das heißt, menschliche Psyche findet, egal unter welchen historischen Bedingungen, egal unter welchen Lebensbedingungen, ähnliche Wege, um sich dem Transzendentalen, dem Überweltlichen zu nähern.
Ja, das trifft es. Denn diese fraktalen Strukturen der Religionen bilden sich ja erst im historischen Prozess aus. Das heißt, Religionen entwickeln sich weiter. Und wir sehen dann, dass Religionen in ihrer Weiterentwicklung von ihren Entstehungsgründen her sich immer stärker verzweigen. Und schon in diesem Bild der Verzweigung Erklärung finden wir eben den Gedanken der fraktalen Struktur, wie wir ihn eben auch bei Bäumen beobachten können, wo eben jede Verzweigung die Struktur des ganzen Baumes letztlich widerspiegelt. Und das heißt, religiöse Vielfalt ist nicht chaotisch, sie ist nicht rein zufällig, sie ist nicht rein willkürlich, sondern in ihr spiegeln sich eben Möglichkeiten des menschlichen Geistes wider. Und theologisch können wir die dann natürlich so deuten, dass mit der Vielfalt der Menschen selber auch notwendigerweise eine Vielfalt echter Gottes- oder Transzendenzerfahrung verbunden ist.
Wenn eine Familie keine Migrationsgeschichte hat, dann wächst man in Deutschland jedenfalls in der Regel ja nicht in den Buddhismus rein, sondern man entscheidet sich ganz bewusst dafür. Und wenn ich Ihren Überlegungen jetzt folge, dann wäre das ja eigentlich gar nicht nötig. Also wenn ich zum Beispiel gerne mich meditativ einem göttlichen, unpersönlichen Grund annähern möchte, dann könnte ich das auch in christlichen Traditionen finden oder in philosophischen, je nachdem, wo ich herkomme. Ich müsste halt nur einfach genau hingucken. Sind dann solche Religionswechsel eigentlich überflüssig oder steckt hinter der Sehnsucht ausgerechnet nach dem Buddhismus auch noch was anderes?
Ja und nein. Also es ist ja dann doch durchaus so, dass Religionen in bestimmten Bereichen eine stärkere Expertise, eine stärkere Kompetenz entwickeln, als vielleicht eine andere Religion es hat, in der es auch diese Ansätze gibt, aber in der sie nicht so vielfältig sind. Also denken Sie nur an das von Ihnen genannte Beispiel der Meditation. Der Buddhismus hat eine große Vielfalt an meditativen Techniken entwickelt. Das Christentum kannte in seiner Geschichte auch eine sehr breite Vielfalt kontemplativer Übungen, die aber heute vielfach verkümmert sind. Und wir können zurzeit beobachten, dass im Christentum Meditation, Kontemplation wieder stärker zunimmt, angeregt durch buddhistische Ansätze. Das heißt, für einen einzelnen Menschen kann es durchaus von seiner oder ihrer jeweiligen Biografie her sinnvoll sein, zu einer anderen Religion zu konvertieren, wenn der entsprechende Mensch dort einen besseren Weg zum Verständnis des Lebens und zum Verständnis auch der letzten Wirklichkeit findet, als in der Form der Religion, in der man persönlich bisher groß geworden ist und sozialisiert worden ist. Aber auf das Ganze gesehen stellen wir dann doch global fest, dass Religionen voneinander lernen, sich gegenseitig beeinflussen und darin ihre Vielfalt im Grunde genommen weiter zunimmt, aber auch ihre Überlappungen weiter zunehmen.
Wenn man die fraktale Grammatik religiöser Phänomene ernst nimmt, sind sich Buddhismus und Christentum gar nicht so fremd, wie es auf den ersten Blick scheint. Das sagt der Religionswissenschaftler und interkulturelle Theologe Perry Schmidt-Leukel. Herzlichen Dank.
Danke ebenfalls.
Im Detail hat Perry Schmidt-Leukel die einzelnen scheinbar fundamentalen Unterschiede zwischen Buddhismus und Christentum durchbuchstabiert in seinem neuesten Buch. Es heißt Das himmlische Geflecht, Buddhismus und Christentum, ein anderer Vergleich. Und es ist erschienen im Gütersloher Verlagshaus. 416 Seiten, kosten 26 Euro. Die Bitte um Almosen gehört zum täglichen Ritual für buddhistische Nonnen und Mönche. Doch was in mehrheitlich buddhistischen Ländern Routine ist, kann in Deutschland durchaus zur Herausforderung werden. Mechthild Klein hat Mönche bei ihrem Almosengang in Hamburg begleitet. Wir wiederholen ihren Beitrag aus dem Jahr 2019.
Ein Sonntagmorgen auf dem Hamburger Rathausmarkt. Eine Handvoll buddhistischer Frauen wartet auf den traditionellen Almosengang der thailändischen Mönche. Auch Pinyada Glaser hatte eine große Tasche mit gekochten thailändischen Essen dabei, das sie gleich an die Mönche verteilen will.
In Thailand mag fast jeden Tag oder jeden zwei Tage, wie die Zeit haben. Jeden Morgen, jeden Tag, jeden Tempel in Thailand. Und dann in Deutschland, in Hamburg, ist schwierig, weil wir leben hier, wir machen schon, glücklich, wenn ein Monat einmal mitmachen kann. Ja, ich hoffe, viele Leute mitkommen.
Dann kommen die Mönche in ihren ockergelben Roben und den frisch rasierten Köpfen zum Treffpunkt am Rathaus. Sie stellen sich gegenüber den Frauen auf, die nach einer Begrüßung das buddhistische Glaubensbekenntnis rezitieren. Jeder Mönch trägt eine Umhängetasche mit der traditionellen fußballgroßen Almosenschale aus Metall. Das gespendete Essen wird an diesem Tag die einzige Mahlzeit der Theravada-Mönche aus der thailändischen Waldklostertradition sein. Vor der Essensübergabe wird eine sogenannte Tambun-Zeremonie mit Rezitationen abgehalten, damit die Frauen gutes Karma erwerben können. Dann stellen sich die Essensspenderinnen in einer Reihe auf. Der Abt geht als erster zu den Frauen und öffnet seine Almosenschale. Die Frauen legen die abgepackten Gemüse- und Fleischgerichte, Bananen und Äpfel hinein. Es geht den Laien-Buddhisten bei der Essensspende darum, gutes Karma zu sammeln. Dies wird häufig den verstorbenen Verwandten gewidmet, damit diese eine bessere Wiedergeburt erhalten und nicht in Höllenwelten gelangen. Die Beziehung zu den Verstorbenen wird betont, indem man die Lieblingsspeisen der Verstorbenen spendet.
Wir glauben an unsere Verwandte, schon gestorben, wir kommen von das. Ich koche, was meine Verwandte mögen. Dann spende ich das. Von den Schale, was wir hier machen, ist für meine Oma gestorben. Meine Oma mögen dieses Essen. Dann koche ich das. Für meinen Bruder zum Beispiel, wir haben Hähnchensalat gemacht, weil mein Bruder ist schon gestorben. Das ist sehr kompliziert in Deutschland.
Die Laien, indem sie die Mönche unterstützen, möchten an diesen Verdiensten teilhaben. Und genau so tun sie dann auch für die Verstorbenen diese Verdienste teilen, an die Verstorbenen weitergeben.
Ajahn Kantapanyo ist in Deutschland geboren und lebte 11 Jahre lang als Mönch in Thailand. Jetzt wohnt er in einem Hamburger Ableger der Waldklostertradition. Für ihn ist der Almosengang auf thailändisch Pindabat das Herz der buddhistischen Lehre.
Wenn wir auf Pindabat gehen, haben wir Metta, liebende Güte, für die Laien. Wir machen das für die Laien, nicht für uns. Und das ist ein falsches Verständnis, dass die Mönche da auf die Straße gehen und danach Essen betteln. Das ist verboten vom Buddha. Wir dürfen gar nicht betteln.
Während in Thailand und Laos viele Mönche auch heute noch täglich auf Almosengang gehen, ist das in Deutschland schwieriger. Denn die buddhistischen Laienanhänger sind berufstätig und wohnen oft weit entfernt. Deshalb bietet ein Teil der rund 20 Theravada-Klöster in Deutschland an, dass die Laien ins Kloster kommen und die Essensübergabe dort stattfindet.
Als ich Nonne wurde, wurde mir auch erklärt, dass ich mich eigentlich nicht bedanken soll, wenn mir jemand etwas darbringt, weil ich ja den anderen die Möglichkeit gebe, mir das darzubringen. Aber ich persönlich also bin da einfach, glaube ich, zu deutsch geprägt. Ich bedanke mich auch weiterhin, wenn mir irgendjemand was gibt.
Sagt Carola Roloff, Hamburger Professorin für Buddhismus. Sie ist selbst Bhikshuni, also vollordinierte Nonne, und gehört zur tibetisch-buddhistischen Gelugpa-Schule. Zu ihrer eigenen Ordination habe sie ebenfalls eine Almosenschale bekommen, die auch auf ihrem Hausaltar steht. Aber in der Mahayana-Tradition, der sie angehört, spiele der Almosengang nur noch bei besonderen Feiertagen oder Zeremonien eine Rolle. Nicht aber in der täglichen Praxis. Roloff beobachtet, dass die Theravada-Klöster in Deutschland hauptsächlich von den asiatischen Laien-Buddhisten getragen werden. Die deutschstämmigen Buddhisten sind da eher zurückhaltend.
Also ich denke, dieses Vertrauen aufzubauen und gerade unter westlichen Konvertiten, also dass sie dann solch ein Vertrauen in Mönche und Nonnen haben, das ist, glaube ich, sehr selten. Und das merkt man auch, dass es eben für die Asiaten, die pflegen diese ganzen Traditionen auch im Ausland sehr gut weiter überall. Und für die ist das Teil ihrer kulturellen Identität. Aber für die westlichen Buddhisten, da gibt es schon sehr starke Bewegungen, die eigentlich am liebsten das Klostertum ganz abschaffen würden.
Auf den Webseiten der deutschen Theravada-Klöster kann man erfahren, wo und wann die Mönche auf Almosengang gehen. Carola Roloff sagt, es gebe sehr unterschiedliche Auffassungen über Sinn und Zweck dieser Übung im 21. Jahrhundert.
Auch eine Frage vielleicht der Prioritäten und wie wichtig man diesen Almosengang einschätzt oder eher denkt, dass es darum geht, die Regeln mehr so von ihrem Ursprungsgeist her einzuhalten oder ob man sie so wörtlich hier einhalten muss oder sollte. Und Ja, also ob man solche asiatischen Formen dann überhaupt nach Europa importieren möchte, das wurde schon in den 1920er Jahren hier in Deutschland diskutiert, dass eben da auch Buddhisten der Meinung waren, dass diese Praxis einfach zu exotisch ist und den Blick auf das eigentliche Wesen des Buddhismus eher verstellt.
Zum Beispiel dürfen die Mönche, die den Almosengang praktizieren, in den Klöstern nach altem Verständnis kein Essen aufbewahren. Aus hygienischen und aus moralischen Gründen.
Weil im Buddhismus der Ursprungsgedanke ja mehr ist, dass der Spender der Beschenkte ist und der Mönch oder die Nonne als Verdienstfeld gilt, also als jemand, der einem die Gelegenheit gibt, gutes Karma anzusammeln.
Roloff weiß auch von neuen Entwicklungen. Vieles sei eine Frage der Auslegung. Zum Beispiel, dass Klöster auf ihren Websites schreiben, was ihnen fehlt. Oder dass manche übrig gebliebenes Essen einfrieren. Roloff selbst hat eine Zeit lang in einem amerikanischen Kloster gelebt. Dort gab es die Regel, dass nur das gegessen wurde, was vom Buddhisten dargebracht wird. Das führte einmal dazu, dass sie eine Zeit lang von Muffins geradezu überschwemmt wurden. Es hatte sich nämlich herumgesprochen, dass die Nonnen auch gerne mal Kuchen essen.
Es war natürlich nicht sehr gesund und dann haben sie das schon auch kommuniziert, dass es schon besser wäre, auch so gesunde Sachen. Also jetzt nicht, dass sie gar keine Muffins mehr vorbeibringen, aber vielleicht auch mal was anderes oder so. Und dann haben sie so zur Gewohnheit sich gemacht, dass sie so eine Art Wunschliste auf die Internetseite stellen, so welche Sachen gerade ausgegangen sind und was gebraucht wird. Also nicht nur Nahrungsmittel, sondern auch andere Dinge, die sie brauchen.
Nach traditionellem Verständnis dürfen die Ordensleute von sich aus nicht sagen, was sie sich wünschen. Aber Laien können sie fragen, was fehlt. Ob ein Almosengang bei Nicht-Buddhisten Sinn macht, da hat Roloff eher Zweifel.
Eigentlich entscheidet das dann letztlich jede Ordensgemeinschaft vor Ort, wie sie damit umgehen. Und ich habe auch im Internet gesehen, dass dann die Gemeinschaften sagen, also sie gehen auf den Wochenmarkt oder zu Demeter und so und machen da ihren Almosengang. Ja, also wenn die Leute das gerne machen, ist ja gut. Aber wenn das gar keine Buddhisten sind, dann frage ich mich auch, also ist das jetzt so ein versteckter Versuch, die irgendwie doch zu animieren, gutes Karma anzusammeln, obwohl sie gar nicht daran glauben?
Sagt Carola Roloff. Sie lebt als buddhistische Nonne in Hamburg. Und sie beschreibt das Spenden von gekochten Mahlzeiten als eine ganz spezielle Art, sich dem Buddhismus anzunähern. Religionen können Sie im Radio hören, immer sonntags ab 14.05 Uhr in Deutschlandfunk Kultur. Und noch mehr Themen aus Religion und Gesellschaft gibt's auch im Deutschlandfunk, werktags jeden Vormittag.
Die Corona-Pandemie hat meines Erachtens eine Grenzsituation unseres Menschseins gestiftet und uns mit der Fraglichkeit unseres Menschseins zunächst mal konfrontiert.
Tag für Tag. Das Magazin über die religiösen, ethischen und anderen Zusammenhänge des Weltgeschehens.
Die Gerechtigkeit ist der Glaube eines Staates. Und Ungerechtigkeit ist sein Unglaube.
Montag bis Freitag um 9.35 Uhr im Deutschlandfunk. Und jederzeit in der App DLF Audiothek.
Theologisch gesprochen, was da Priester gemacht haben, ist Verrat am eigenen Glauben.